Was du 1,18 ein Zerfleisch machte. Er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel im Pfeil. Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne seines Köchers. Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er sättigt mich mit bitteren Kräutern und tränkte mich mit Wermut. Er ließ auf Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den. Würdest du dich trauen, solche Worte an Gott zu, so etwas über deine Lippen zu bringen? Darf man so mit Gott reden? Und wir haben es gerade gesehen, wir haben hier aus Gottes Wort gelesen, diese Worte sind überliefert. Und wir sind schockiert über diese Worte, die Jeremia verwendet. Wir wagen nicht, so etwas zu sagen, es fühlt sich so falsch an. Jeremia tat es. Er hat seine Verzweiflung niedergeschrieben und wir können heute davon lernen. Und was tust du, wenn Finsternis dein Leben verschlingt? Was tust du, wenn du leidest, wenn dein Leben nur noch Schmerzen? Wir sehen hier in Klagelieder 3 zwei Lektionen lernen von Jeremia, wie er in seiner Not, in seiner Hoffnungslosigkeit. Und hier sehen wir eben Klagelieder 3, zwei Fackeln, die dir helfen, Licht in deine Finsternis, Hoffnung zu bekommen. Das lernen wir, indem wir Gott unser Leid klagen, aber uns auch an Gott erinnern, wer er ist. Hoffnung. Ja, wenn Finsternis dein Leben verschlingt, dann erstens sehen wir hier, bringe es Gott ans Licht. Und zweitens, dann bringe Gott in dein Dunkel. Das sehen wir hier in Klagelieder 3. Jeremia, er sah völlige Finsternis, keine Hoffnung. Das erlebte er, als er das Klagelieder schrieb. Ja, dieses schrieb er nach dem schlimmsten Ereignis in Israels Geschichte. Der Tempel und Jerusalem wurde zerstört und das Volk wurde gefangen in Ägypten gebracht. Und dieses Ereignis ist so bedeutend, dass 4-mal im Alten Testament davon berichtet. Und Klagelieder ist wirklich das tragischste und leidvollste Buch der Bibel. Und was sehr spannend ist, zu sehen, dass dieses schmerzvollste Buch der Bibel zugleich das beststrukturierteste Buch der Bibel. Ja, das Buch ist nach einem Akrostik geschrieben, das heißt nach dem Alphabet. Die Kapitel 1 bis 4 sind eben akrostisch, das heißt, der erste Vers beginnt mit dem hebräischen A, der zweite mit dem hebräischen B und so weiter bis zum Z, 22 Buchstaben, deshalb 22 Verse. Jedes Kapitel hat 22 Verse, außer das dritte. Das dritte hat 66 Verse, ein, man könnte sagen, dreifacher Akrostikon. Dreimal A, dreimal B und so weiter bis zum Ende. Und damit wird literarisch klar gemacht, Kapitel 3 ist der Höhepunkt. Und wie wir auch heute in der Predigt sehen werden, ist das der Höhepunkt des Buches, wo alles. Kapitel 5 hat auch 22 Verse, aber ist nicht akrostisch angeordnet. Und das ist einfach die Frage, warum ist dieses leidvollste, tragischste Buch der Bibel zugleich so gut strukturiert? Eine mögliche Erklärung ist, dass Jeremia versucht hat, Ordnung in sein Chaos zu bringen. Etwas Struktur in seine verwirrten Gedanken. Und wir sehen in Kapitel 1 und 2, wie dort Jerusalem spricht und die Not klagt. Also Jeremia hat 5 Klagelieder, jedes Kapitel ist ein zu sagen. Es beklagt die Not und das Gottes Zorn über. Und Kapitel 3 beschreibt dann eben, nachdem es das Leid des Volkes, der Gemeinschaft beschrieben hat, beschreibt Kapitel 3 das Leiden von einer Einzelperson. Gehen wir in den Text. Wenn Finsternis dein Leben verschlingt, dann bring es Gott ans Licht. Jeremia saß in tiefster Finsternis, keine Hoffnung, nur Schmerz und Leid. Und er sagt in Vers 1, ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Und ist euch aufgefallen, dass wir diese Verse gelesen haben, wem Jeremia sein Elend zuschreibt? Er schreibt es Gott. Immer wieder sagt er hat, Gott hat ihm all das angetan. Und er schreibt distanziert, er spricht von er Gott direkt an. Und was sah Jeremia? Was sah er? Am besten liest ihr die ersten 2 Kapitel einfach mal für euch durch oder das ganze Buch. Wir schauen uns einige Verse kurz an. Kapitel 2, Vers 5. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vernichtet alle ihre Paläste, seine Festungen zerstört. Und bei der Tochter Juda hat er Seufzen und Stöhnen gemehrt. Die Babylonier haben die ganze Stadt zerstört. Vers 6. Und er hat seine Hütte abgebrochen, wie die eines Gartens, hat zerstört den Ort für seine Festversammlung. Der Tempel wurde zerstört, der Ort der Anbetung, der Ort der Identität. Vers 8. Der Herr hat sich vorgenommen, die Mauer der Tochter, die Mauer Jerusalem zerstört, kein Schutz. Kapitel 4, Vers 9. Die vom Schwert Erschlagenen sind glücklicher als die vom Hunger Getöteten. Die Hinschmachten durchbohrt vom Mangel an Früchten des Feldes. In der Belagerung Jerusalems durch die Babylonier entstand eine fürchterliche Hungersnot, dass er sogar sagt, die vom Schwert getötet waren, waren besser dran. Und diese Hungersnot war so furchtbar. Vers 10. Die Hände barmherziger Frauen haben Kinder gekocht. Sie wurden ihnen zur Speise bei der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes. Furchtbar das. Und wieder in 2, Vers 21. Knaben und Greise liegen am Boden auf den Gassen. Meine Jungfrauen und meine Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Hingemordet hast du am Tag deines Zorns, geschlachtet ohne Schonung. Jerusalem war voller Leichen, lauter Tote. Und wie schrecklich muss dieser Anblick gewesen sein. Wie viel Blut hat Jeremia gesehen auf den Straßen? Wie muss alles fürchterlich gestunken haben? Furchtbares Elend. Und wer brachte dieses Elend über Jerusalem? Es waren die Babylonier. Sie haben das Gericht gebracht. Und dieses Gericht war so grausam, die Babylonier waren so grausam, dass Habakuk, als Gott ihm sagt, er wird das Gericht durch Babylon bringen, er war völlig entsetzt. Er konnte das nicht verstehen, dass Gott das tut. So furchtbar war das. Aber waren es wirklich die Babylonier? Nein, sie werden kein einziges Mal in Klagelieder erwähnen. Gott war es. Vers 5, 2 Vers 5, der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat, Gott war es. Lest noch mal Klagelieder, gerade die ersten zwei Kapitel. Dort werdet ihr sehen, Gott hat es ganz klar. Er brachte das eben, die Babylonier waren. Warum geschah dieses? Kapitel 1, Vers 5. Ihre Bedränger sind zum Haupt geworden. Ihre Feinde sind sorglos, denn der Herr hat sie, das ist Jerusalem, betrübt wegen der Menge ihrer Übertretungen. 1, Vers 8. Jerusalem hat schwer gesündigt. Vers 20 spricht hier eben Jerusalem. Siehe, Herr, wie mir Angst ist. Meine Eingeweide wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Inneren. Ich bin widerspenstig. Kapitel 4, Vers 6. Und die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer geworden als die Sünde Sodom. Das ist klar, das Elend kam wegen Israels. Und das war nicht etwas, was halt mal ein bisschen geschah. All das ging jahrhundertelang. 2. Chronik 36, ihr braucht es nicht aufschlagen, wird eben beschrieben, dieser Untergang Jerusalems. Und in Vers 15 und 16 heißt es, 2. Chronik 36, und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendet, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn gegen sein Volk stieg, dass keine Heilung mehr da war. In seiner Liebe hat Gott gewarnt und gewarnt und gewarnt. Nicht nur Jahre, nicht nur Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gewarnt. Aber sie hörten nicht, sie bespuckten Gott. Gottes Geduld, aber seine Geduld hat ein Ende. Dieser Punkt kam. Er ist so zornig, dass Jeremia eben sagt, er schlug es mit der Rute seines Grimmes. Er hatte kein Erbarmen in dem Gericht. Und all das geschah letztendlich, was schon vorausgesagt war durch 5. Mose 28. Gott hat seinem Volk Fluch und Segen dargelegt. Er hat schon damals gesagt, ungefähr 700 Jahre vorher, dass all der Fluch kommen wird, wenn sie nicht gehorchen. Ihr könnt gerne das Kapitel lesen. Und all das angekündigt kam über. Und dann heißt es dort in Vers 34, und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen erblicken müssen. Und das geschah bei der Zerstörung 586 vor Christus. Jeremia sagt, ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Jeremia sah all das Wahnsinnige, was Gott über sein Volk brachte. Was lehrt uns? Sünde. Gott hasst Sünde und er muss richten. Sünde bringt all das Elend. Gott bringt Gericht weg. Und gleichzeitig, Gott ist heilig. Er ist gerecht und er muss Sünde bestrafen und er ist zu Recht zornig auf Sünde. Und die Größe seines Zorns sehen wir eben in der Größe des Gerichts, das er über sein Volk brachte. So groß war sein Zorn gegen sie. Die Frage ist, warum sah er mir all das? Warum litt er? Er litt wegen der Sünde seines Volkes. Er litt, weil Gott Gericht über sein Volk brachte. Jeremia tut keine Schuld. Er hat all das kündigt. Er hat Gott geglaubt. Und trotzdem kam all das Gericht über ihn, auch über ihn. Die Frage ist, warum lässt Gott seinen treuen Knecht leiden? Er ist doch nicht schuld. Das Volk ist schuld. Letztendlich kann ich sagen, ich weiß es nicht. Sicher hat Gott Absichten damit. Sicher kann man Dinge sehen, die Gott, wie auch Gott Jeremia, durch das alles gebrauchen wollte. Wir können von ihm lernen. Aber ich muss sagen, ich weiß es. Und Gott hat uns kein leidfreies versprochen. Auch du kannst treu Gott dienen, seinem Wort glauben, doch in absolutem Leid. Und Gott hat uns kein leidfreies. Und wie beschreibt Jeremia sein Elend? Er beschreibt es, als hätte Gott seinen Zorn auf ihn ausgeschüttet. Und das heißt eben nicht im Vers 1, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, sondern dein Stecken, das ist das gleiche Wort wie im Psalm 23, ist voller Zorn. Er bringt den Zorn über ihn. Jeremia leidet und er fühlt sich, als wäre Gott gegen ihn. Und lass uns seinen Schmerz in den nächsten Versen anschauen. Vers 2. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Er sieht nur noch Finsternis. Und wer hat ihn in diese Finsternis geführt? Gott. Ja, dieses Wort hier für verjagt oder es wird auch leiten oder Trieb weg verwendet, das ist ein Wort, was auch verwendet wird, um Tiere zu. Eben der Gedanke, Gott führte ihn nicht zu stillen Wassern und zu grünen Auen, sondern in die Dunkelheit. Gott führte ihn dorthin. Er fühlte sich nicht als der Herr ist mein Hirte. Gott zwang ihn, einen fürchterlichen Weg zu gehen, nicht mochte. Auch diese Finsternis, von der hier redet, wird auch oft verwendet. Dann Vers 3. Nur gegen mich kehrte er immer wieder seine Hand, den ganzen Tag. Ja, auch Gottes Hand steht oft für Gericht. Jeremia fühlt sich, als würde ihn Gott Tag für Tag richten. Vers 4. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er drückt aus, wie sein Inneres, auch sein Körper leidet unter all dem. Vers 5. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. Ja, so wie Jerusalem von den Babyloniern belagert wurde, so sagt Jeremia, dass Gott ihn mit Gift und Bitterkeit und Leid belagert. Vers 6. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Ja, wieder der Gedanke von Finsternis. Er betont hier seine Einsamkeit. Niemand sieht ihn. Es wäre, als wäre er tot. Er sieht niemanden. Und diese Dunkelheit spricht letztendlich von einer völligen Verzweiflung, in der er steckt. Vers 9. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quaderstein hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Jeremia spricht hier von seiner Auswegslosigkeit. Gott hat jeden Ausweg verschlossen. Er hat ihn eingemauert, alleine eingeschlossen. Er hat ihn sogar angekettet, damit er ja nicht fliehen kann. Und er hört auf sein Gottes. Und er ist nicht nur fern, Vers 10 und 11. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Jeremia spürte Gottes Nähe, aber auf eine andere Weise. Löwen und Bären waren bekannt, dass sie Furcht und Schrecken verbreitet haben. Sie waren die meistgefürchteten Tiere damals. Du wolltest ihnen nicht begegnen. Jeremia sagt, es ist Raubtier. Und er versperrt sogar den Weg und sagt, das ist wie ein Löwe, der ihm auflauert und plötzlich aus dem Nichts angreift und ihn zerfleischt. Nicht der Herr ist mein Hirte, sondern der Herr ist mein Zerfleischer. So ein Elend. So fühlte er sich. Gott ist mein Feind geworden. Gott ist gegen mich. Er fühlt nur noch Furcht und Schrecken, wenn er an Gott denkt. Vers 12 und 13. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ja, schon in Kapitel 2, Vers 4 verwendet er das Bild vom Bogen, zu zeigen, dass Gott seinen Zorn gegen Jerusalem richtet. Jetzt sagt er, genauso richtet Gott seinen Bogen. Nicht aufs Geratewohl irgendwo, sondern Gott zielt ganz genau auf ihn, um ihn zu töten. Der Pfeil hat ja einen spezifischen Artikel, den Pfeil. Gott ist eben zum Feind geworden. Und so wie Gott seine Beziehung zu Israel abgebrochen hat, Jeremia an, dass seine Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Gott ist. Und dann heißt es, dass er nicht nur einen Pfeil sandt, sondern die Söhne seines Köchers. Mehrere Pfeile in sein Innerstes, in seine Organe. Warum schießt jemand mehrere Pfeile auf eine Person, um sicher zu gehen, dass sie wirklich tot ist? Jeremia sagt hier, Gott handelt kaltblütig, vorsätzlich, absichtlich, kein Zufall. Gott will ihn quälen. Sein Leid geht weiter, Vers 14. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden. Ihr Spottlied den ganzen Tag. Jeremia hat schon gesagt, dass er sich komplett allein gelassen fühlt. Und was macht all diesen Schmerz noch größer? Er hat über 40 Jahre seinem Volk Gericht angekündigt, sie zur Buße aufgerufen, immer wieder. Er konnte nicht anders, er musste ihnen Buße verkündigen. Und dann, sie haben nicht geglaubt. Sie wollten ihn weghaben, haben ihn sogar eingesperrt, wollten ihn töten. Und dann kommt all das Gericht über sie. Er hat das vorausgesagt. Und sie glauben immer noch nicht. Sie verspotten ihn noch immer. Er fühlt sich nicht nur von Gott hintergangen, sondern auch von seinem Volk, das nicht glaubte, verspottet. Das ist sehr erstaunlich, Jeremia hier zu sehen, seine Liebe zu seinem Volk. Er hätte alles recht zu sagen, ich hab's euch doch gesagt, hättet ihr auf mich gehört. Aber wir hören keinen Vorwurf. Im Gegenteil, er identifiziert so stark mit seinem Volk. Er trauert. Vers 15. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Ja, Wermut ist eine bittere Pflanze, das Kraut. Und Gott gab ihm nicht nur ein bisschen, sondern er füllte ihn, er sättigte ihn mit Bitterkeit. Ja, mein Becher fließt über von Bitterkeit, von Schmerzen und von Leid. Vers 16. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, auf Steine beißen ist sehr noch unangenehmer, wenn dein ganzer Mund voll Kies ist. Gott, Jeremia, an seinen Zähnen zerbeißen Steine. Und dann niedergedrückt in die Asche. Gott hat Jeremias Gesicht in die Asche gedrückt. Was für eine Demütigung. Dann Vers 17. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Wie schon gesagt, bis jetzt hat Jeremia immer distanziert von Gott gesprochen. Er hat. Und jetzt redet er ihn an persönlich. Du hast mich von allem Wohlergehen, Shalom, Friede, verstoßen. Er sieht nichts mehr Gutes. Er weiß gar nicht mehr, was gut ist. So furchtbares Leid, in dem er steckt. Gott will mir nichts Gutes. Jeremia sieht nur noch Dunkelheit. Und dann kommen wir zum seines Schmerzes in Vers 18. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung. Alles vorher Gesagte mündet hier. Er will nicht mehr. Er will sterben. Er hat keine Hoffnung. Völlig verzweifelt. Er sieht nur noch Finsternis und Dunkelheit. Er sagt mit anderen Worten hier, Gott, du hast mich vergessen. Du kümmerst dich nicht um mich. Nee, im Gegenteil. Du liebst mich nicht. Du bist gegen mich. Und deshalb bin ich völlig verzweifelt. Sehe nur noch Finsternis. Ich habe keinen Trost, keine Hoffnung. Wie sehr hat Jeremia, wie groß war Elend. Liebe Geschwister, was wir hier gerade gelesen haben, das ist wirklich Gottes. Wir würden uns nie ausdenken, so etwas zu sagen. Wir würden uns nicht trauen. Aber steht hier eben in Gottes Worten. Jeremia, er formuliert das, was er fühlt, in Worte. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, so dass wir wirklich schockiert sind über das, was er sagt. Was können wir hier von ihm? Ja, wenn Finsternis dein Leben verschlingt, das tat Jeremia. Er schreibt seine Gefühle, seine Gedanken, seine große Not nieder. Kann auch hilfreich sein für dich, wenn du auszuschreiben. Jeremia lehrt dich, dass du deinen Kummer, deinen Schmerz, deine Verwirrung, deine Ratlosigkeit ausdrücken darfst. Er verstaute nicht das, was in ihm ist, seine Emotionen in sich, sondern er brachte es raus. Er brachte es Gott an. Gott weiß eh, was du tust. Schmerzen und Leid einzugestehen und zu beklagen, keine. Wir dürfen uns Schmerz ausdrücken. Wir sollen es. Und auch wenn du dich vielleicht nicht ansatzweise so schlimmst wie Jeremia, auch wenn dein Leiden nicht so groß ist, verbirg deinen Schmerz nicht. Sag es, schütte dein Herz vor ihm aus. Behalte es. Sag Gott, dass du dich von ihm verlassen fühlst, dass du dich so fühlst, als wäre er gegen dich. Sag ihm, dass du es nicht aushältst. Sag es, beklage dein Leid. Und wenn du dich mal wirklich so wie Jeremia, so Gott verlassen, Freunde, der Herr das eben auch. Ja, Jeremia hat diese Dunkelheit, in der er war, in seinem Inneren gebracht. Er hat das rausgebracht und das war nötig, damit sein Herz mit Hoffnung gefüllt werden kann. Und das sehen wir ja immer als nächstes. Wenn Finsternis dein Leben verschlingt, dann, wir haben gesehen, bringe es Gott ans Licht. Und dann als zweites, dann bringe Gott in deine Dunkelheit. Bringe Gott in deine Dunkelheit. Lass uns die nächsten Verse lesen. Verse 19 und 30. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut. Und doch denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn nicht. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Zu der Seele, die nach. Es ist gut, dass man schweigend hofft, die Rettung. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er lege seinen Mund in den Staub. Vielleicht gibt es Hoffnung. Er bietet dem, der ihm schlägt, die Wange, sättige sich an Schmach, denn nicht für ewig, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich seiner Gnadenerweise, wenn nicht demütig. Dass man alle Gefangenen des Landes unter seine Füßen zertritt, dass man das Recht eines Mannes beugt vor dem Angesicht des, dass man einen Menschen irreführt in seinem Rechtsstreit, sollte der Herr es nicht. Wer ist es, der da sprach und es geschah und der Herr hat es nicht geboten? Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das und das Gute hervor? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sünden? Gesehen erst, Jeremia ist völlig verzweifelt. Keine Licht, kein Licht, keine Hoffnung. Wir fragen uns, ist es überhaupt möglich, dass jemand, der solche Worte geschrieben hat, die ersten 18 Verse, dass er noch Hoffnung findet? Ja, das haben wir gerade gelesen. Und auch wenn du in tiefster Dunkelheit bist, vielleicht auch gerade jetzt, kannst du Hoffnung haben, weil auch Jeremia Hoffnung gefunden hat. Gott ist Jeremia in seinem Punkt begegnet. Und auch wenn du am Boden liegst, möchte Gott dich mit seinen starken Armen. Und in seiner tiefen Dunkelheit beginnt langsam an seinem Tiefpunkt in Vers 18, wo er sagt, ich habe keine Hoffnung, nennt er das erste Mal Jahwe. Das erste Mal, dass er Gottes Namen nennt. Dort ist ein Funke Hoffnung. Er erwähnt eben Jahwe, Gottes Name. Und die Verse 19 bis 21, die alle mit dem gleichen Buchstaben eben beginnen, sind wie ein Scharnier, der Übergang, wo er von seiner Verzweiflung hin zur Hoffnung. Er muss sein Herz von der Dunkelheit befreien, alles rausklagen. Und was macht Jeremia in dieser dunkelsten Stunde seines Lebens? Vers 19, er wendet sich an Gott. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren an den Wermut und das Gedenke ist hier am besten mit einem Imperativ zu übersetzen, als ein Gedenke doch an. Ja, wieder Elend, das ganze Elend, was er die 18 Verse beschrieben hat. Gedenke an mein Elend, meine Einsamkeit, meine Bitterkeit, meine Not. Er bringt Gott, denke an mich. Und hatte er wirklich alle Hoffnung verloren, wie er sagt? Nein, weil er sich an Gott wendet. Er wendet sich an den Gott, von dem er sich alleingelassen, verstoßen und gerichtet fühlt. Diesen Gott wendet er. Er weiß, Gott ist der einzige Anker in größter Not. Er weiß, dass er allein lässt. Er sagt dann in Vers 20, und doch denkt meine Seele daran und niedergebeugt in mir. Und dieses Denken, das ist das gleiche Wort wie Gedenken im Vers vorher, im Vers 19. Es wird hier eben zweimal erwähnt, Schlacht übersetzt es beständig denkt, aber es ist eben zweimal dieses Denken. Gott soll an ihn denken, sagt er Vers 19, Vers 18, er denkt. Und auch hier dieses Gedenken, es hat eine spezielle Bedeutung. Es wird häufig verwendet, dass eben Gott an seinen Bund denken, gedenken will. Jeremia verwendet es, Jeremia 14, 21. Verschmähe uns nicht um deines Namens willen, entehre nicht den Thron deiner Herrlichkeit, gedenke, brich nicht den Bund mit uns. 2. Mose 2, Vers 24, wo beschrieben wird, das Elend, in dem Israel war, als sie in Ägypten war. Dort heißt es dann, Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Wir haben es auch gerade in Lukas 1, Vers 72 gelesen. Auch Gott gedachte seines Bundes. Gott soll seinen Bund denken. Also Jeremia fordert auf Gott, an ihn zu denken. Aber jetzt sagt er will denken. Er will sich daran erinnern, was Gott sagt über seinen Bund. Wir sehen hier einen Kampf in seinem Inneren. Er denkt und denkt. Er arbeitet, um zur Hoffnung zu kommen. Er ringt sich durch. Er ist niedergebeugt, gedrückt, gedümmt. Das sagt er hier auch in diesem Vers. Doch er denkt und denkt weiter. Er will nicht in dieser Finsternis bleiben. Er will nicht in der Hoffnungslosigkeit bleiben. Dann der Wendepunkt. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Wie kommt Jeremia zur Hoffnung? Wie findet er Hoffnung? Er entscheidet sich dafür. Er sagt, dies will ich meinem Herzen vorhalten. Und er ruft sich in den Sinn, was wirklich Hoffnung ist. Und die Hoffnung, die Wahrheit. Die Wahrheit über Gott. Hoffnung kommt aus der Wahrheit. Und aus dem, wer Gott ist. Und du musst dir diese Wahrheit selbst zusprechen, selbst zureden. Unser Herz will uns immer in die Verzweiflung führen. Will immer, dass es weiter runtergeht. Alles wird immer schlimmer. An einem Punkt aufhören, unserer verzweifelten Stimme zu glauben, die Wahrheit. In einem kleinen Büchlein über Depressionen erzählt jemand, wie er aus seiner Dunkelheit der Depression rausgeht. Ich habe im Erleben meiner Depression Veränderung gesehen, als ich anfing, zu mir selbst zu reden, anstatt mir selbst. Ich fing an, mir selbst verschiedene Bibelstellen aufzusagen, anstatt meinen eigenen Stimmen der Hoffnungslosigkeit. Wir haben Jeremias Stimme der Hoffnungslosigkeit gesagt, aber wir sehen jetzt eben Stimme der Hoffnung, was er sich zusagt. Und auch du musst das tun, um der Hoffnungslosigkeit zu entgehen, dir die Wahrheit zu sagen. Wir müssen aufhören, auf uns selbst und auf die Umstände zu hören, sondern wir müssen auf die Wahrheit hören. Jetzt kommt eben der dramatische Wechsel in seinen Worten. Vers 22. Es sind die Ewigkeiten oder Gnadenerweise des Herrn nicht aufgeregt, denn seine Erbarmungen sind. Ja, ein schöner Vers. Lied Bleiben ist deine Treu kommt aus dem Englischen Greatest Thy Faithfulness aus dem Vers. Und wenn wir jetzt ein Bild uns vorstellen zu diesem Vers, was denken wir? Vermutlich irgendwas Schöne. Landschaft, Blumen, Berge. Aber was ist dieses Bild, welches hinter diesem Vers steht? Es ist eine zerstörte Stadt. Leichen. Mütter, die ihre Kinder gefressen. Das ist das Bild von diesem Vers. Mit anderen Worten, als Jeremia das sagt, hat sich gar nichts. Umstände waren die gleichen. Er war immer noch in all diesem Elend. Nichts hat sich geändert. Das ist eben wichtig für uns. Unsere Hoffnung liegt nicht in den Umständen. Auch nicht darin, dass sich Umstände verändern. Unsere Hoffnung in Gott. Worin findet Jeremia eben die Ewigkeiten des Herrn, dass wir Gnaden erwarten? Das ist das hebräische Wort für Hesed. Das hat auch schon Jonathan letzte Woche im Psalm 7 erwähnt. Wir haben auch schon gerade eben davor mit diesem Gedenke gesehen. Es meint hier die Treue Gottes. Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen und daran hält er. Weil er so, wie er ist, wird er seinem Bund treu bleiben. Und in dem, wer Gott ist, findet Halt. Und er schreibt hier auch in der Mehrzahl von den Gütigkeiten, will betonen, Gott ist wirklich gnädig. Und woran hat Jeremia gesehen, dass Gott seinen Bund? Einen Beweis doch. Ihr seht ihr, dass wir in dem Vers, es sind Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgeben. Das Volk war noch, die meisten waren immer, sie waren. Gott hat sein Volk nicht ausgerottet. Manche Übersetzungen sagen auch, die Gnadenbeweise des Herrn sind noch nicht am Ende. Also, dass seine Liebe noch nicht aufgehört hat, kann man scheinbar auch so übersetzen. Aber ich denke, es ist gut hier, dieses Jeremia sah, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Und er weiß, dass Gott nicht seine Beziehung zu seinem Volk beenden. Gott wird das. Er hat selbst vorausgesagt, in Jeremia 29, Vers 10, dass nach 70 Jahren das enden wird. Und direkt danach sagt er, dass er wusste, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil für sein Volk hat. Und was impliziert hier Jeremias Aussage? Die Gütigkeiten des Herrn ist aufgerieben. Er sagt hier, wir hätten es verdient, dass Gott uns auslöscht, uns vernichtet. In uns ist nichts, was Gott davon abgehalten hätte. Es ist allein Gottes Bundesliebe zu seinem Volk, die ihn abgehalten hat, sein Volk zu vernichten. Die hätten es verdient. Was hat das mit? Wir sind ja nicht. Wir sehen hier das gleiche. Wir haben keine Gnade verdient. Wenn es nach uns geht, Gott müsste uns auslöschen, uns vernichten, für ewig in die Verdammnis, in die Hölle werfen. Gott hat beschlossen, nicht dich zu töten, sondern seinen zu erlösen. Gnade. Und ich, wir sind nicht besser als ihr. Wir haben nichts Besseres, auch abhängig Gnade. Und dann sagt er, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Vers 21 ist jeden Morgen neu und deine Treue ist. Gottes Erbarmungen, seine Barmherzigkeit sind nicht zu Ende gegangen. Gottes Barmherzigkeit ist nicht, hat nicht einen Leck und wird Tag für Tag ein bisschen weniger, immer weniger, immer weniger. Nein, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Das ist den Anschein. Nein, im Gegenteil, so wie du jeden Tag erwarten kannst, dass eben die Sonne aufgeht, dass ein neuer Tag kommt, genauso weißt du, kannst du wissen, Gottes Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Ist jeden Tag neu. Jeden Tag neu ist sie da. Sie geht nicht aus. Gottes Barmherzigkeit. Dann eben, Gottes Treue ist klein. Das sehen wir in Israels Geschichte. Wir haben schon gelesen. Gott hat gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt. Sie haben nicht gehört. Und wie oft wissen wir, dass wir nicht besser sind? Gottes. Dann Vers 24. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil oder Anteil. Und es wird im Alten Testament oft gebraucht, zu beschreiben, wie das Land auf Israel aufgeteilt wurde, sie Erbbesitz bekommen haben. Und ein Kommentator schreibt dazu, dieser Ausdruck wird in den Psalmen häufig verwendet, um die vollkommene Zufriedenheit des Schreibers in Gott zu bezeichnen. Der Gedanke ist, dass der Schreiber in Gott zufrieden ist und sich nichts anderes. Eine solche Empfindung ist angesichts des Kontextes vernünftig. Schließlich hat der Dichter verkündet, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit nicht und dass diese die einzigen Faktoren sind, die das Exil beenden. Dem Dichter bleibt nichts außer Gott. Er ist alles, weil der Herr ist mein Teil. Ist alles, was ich brauche. Jemand anderes sagt, wenn Gott dir alles wegnimmt, du nur noch ihn hast. In Vers 18 sagt er noch, meine Hoffnung ist weg. Jetzt schreibt er, dass er zufrieden in Gott ist und deshalb auf ihn hoffen kann. Und Gott ist deine und meine einzige Hoffnung immer. Und gerade dann, wenn wir leiden, wenn es uns schlecht geht, wir Schmerzen durchmachen, dann wird es so klarer, dass er unsere einzige Hoffnung ist, dass er allein geht. Und Gott will uns auch durch Leiden an einen Punkt führen, wo wir das verstehen, dass er genug ist, dass er alles, was wir brauchen. Leid reinigt uns von all den anderen Hoffnungen und Züchten, die wir sonst noch haben, außer den Herrn. Gebraucht Leid um uns, dass wir allein auf ihn hoffen, dass allein, das ist der Kern unserer Hoffnung. Wer er ist, darauf vertraut ihr. Gott ist treu, er ist barmherzig, er hält seinen Bund. Und gesagt, Jeremia, er kämpft um diese Hoffnung, er denkt und denkt, es kommt nicht einfach so. Hoffnung wächst aus der Wahrheit heraus. Jeremia verankert sein Herz in diesen Wahrheiten. Er wusste, dass es war. Er erinnert sich daran. Die nächsten drei Verse sind wieder eine Dreiergruppe, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Und sie beginnen alle mit, so übersetzen werde, wäre es. Gut ist der Herr gegen dich, die auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Gut ist es, dass man still wartet auf die Rettung des Herrn. Gut ist es für einen Mann, dass er das Joch Jugend trage. Gott, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn die Umstände scheinbar was anderes sagen, Gott ist gut aufzuwarten. Und warten fällt uns schwer, weil wir nichts tun können. Aber während wir warten, darfst du. Gott ist im Werk und spinnt seine Fäden, um ein Herr zu schaffen. Wir können warten mit dem Wissen, er hat alles unter und er macht etwas. So heißt es auch schön in dem Lied, sei still mein Herz. Sei still mein Herz, was immer dir geschieht, trag mit Duld Lebens und Leid. Gott ist ein Freund, der deine Drangsal sieht. Er bleibt dir Zeit. Sei still mein Herz, Gott schenkt dir Himmelsruhe und alle Not deckt seine. Er sei still. Das meint der Vers, dass wir das Joch, und es gut ist, dass man das Joch in seiner Jugend trägt. Nicht so einfach zu verstehen, aber dieses Joch wurde den Ochsen draufgelegt und es ist schwer, es ist nicht einfach. Ich denke, ein Gedanke, der hier rüberkommt, ist, auch wenn das Joch schwer ist, es drückt, es nicht einfach ist, das zu lernen, was ich lehren möchte. Zu lernen, dass Gott das schon gut ist auf allein. Im Vers 28, es spricht noch von diesem Joch. Er sitze einsam und schweige, wenn er es auferlegt. Also wenn Gott dir ein Joch aufdrückt, sprich nicht dagegen an. Vers 29. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Ja, dieses Mund in den Staub stecken, andere Worte wie, dass man es unterordnet. Gottes, Vers 30, schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sie mit Schmach sättigen. Ja, wieder das Schlagen auf eine Wange, das drückt dem. Jeremia sagt mit anderen Worten, er halte auch die andere Warte. Ordnet, rebelliere gegen das, was ordnet. Jeremia wollte das lernen, sich der Gottes. Ja, Spurgeon drückt es sehr gut aus. Kinder füllen sich den Mund mit Bitterkeit, wenn sie aus Widersetzlichkeit die Pille zerkauen, die Gehorsam hätten annehmen. Vers 31. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Er erinnert sich wieder daran, Gott wird sein Volk nicht auf ewig verstoßen. Er wird sich erbarmen. Und wieder hier das Gnade, Gnadenerweis ist wieder Hesse, das Wort. Der und Vers 31 zeigt so wunderbar, wer der nicht aus Lust oder nicht von Herzen klagt, und übt er die Menschen. Gott hat keine Freude an deinem Leid. Ja, von Herzen. Das Innerste Gottes ist Leid. Er hat keine Freude daran, aber er tut das Beste. Gott hat etwas Besseres. Auch Hebräer 12 macht klar, Gott muss uns züchtigen, auch durch Leid, um etwas Besseres, was wir auch schon gerade gesagt haben, zu lernen, dass Gott das will. Aber seid ihr, Gott will nicht, das ist nicht seine Freude, ihr Schmerzen zu. Wir dürfen aber auch daran denken, wenn wir leiden, wir haben Jeremias großes Leid gesehen in diesen Versen, Jesus selbst, er hat viel mehr gelitten. Er kann wirklich mitfühlen. Jesus weiß, was Leiden. Vers 34 bis 36 eben aus, dass Gott auch keine Freude an dem Unrecht hat, was auch damals geschehen ist. Wenn alle Gefangenen eines Landes müssen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Gott hat der als Werkzeug gebraucht, um Gericht über sein Volk zu finden. Das ist auch schrecklich, was die Babylonier getan haben. Und trotzdem hat er es gebraucht. Und das ist eine gewisse Spannung, die wir nicht ganz begreifen und verstehen können. Aber Gott hat keine Freude an all dem Unrecht, was geschieht, auch wenn er darüber steht und es sogar gebracht hat. Jemand schreibt dazu, Gott kann Dinge einsetzen und benutzen, die er hasst, um das zu bringen. Gott benutzt, die er hasst. Und die letzten drei Verse sprechen über Unität. Vers 37. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine... Ja, Vers 37 erinnert an die Schöpfung. Gott sprach und es geschah. Das sehen wir auch im Buch Klagelieder. Gott sprach, es geschah. Er hat Gericht angekündigt und er hat es auch gebracht. Gott tut, was er ankündigt. Aber vielmehr noch, sollte irgendetwas geschehen, ohne dass der Herr es befahl. Befahl! Gott ist souverän und alles, was geschieht, ist in seinem Plan. Er befiehlt, er tut. Nichts kann seiner Souveränität, gar nicht. Vers 38 ist vielleicht erstmal verwirrend, wo es heißt, geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das und das Gute. Ist Gott der Urheber des? Nein, natürlich nicht. Gott hat nicht das. Man kann dieses Böse auch mit Unheil oder Unglück übersetzen, was auch hier besser ist. Gott ist gut, immer. Schon gesehen, er verwendet auch Böses in seinem Plan, aber er ist nicht dafür verantwortlich. Spannung für uns Menschen sehr schwer zu verstehen, aber es ist so wichtig, das zu verstehen, dass Gott auch souverän ist über das Böse. Wenn nicht, hätten wir keine Hoffnung, dass er wirklich alles unter Kontrolle hat. Er hat alles und was er will, das. Und es ist sehr einfach, Gottes Souveränität zu bejubeln, wenn schöne Dinge in unserem Leben geschehen. Doch wenn du leidest und nur noch Finsternis, vertraust du auch dann noch in Gottes. Dann in Vers 39, was beklagt sich der Mensch noch? Es hätte sich wahrlich. In anderen Worten sagt Jeremia, wir sollen uns nicht über Gottes Wege mit uns beklagen, wenn, dann sollten wir uns beklagen. Wir haben nur die Hölle verdient. Allergrößtes Leid. Dankbar können wir sein, dass wir beklagen. Wir wissen heute über mehr als hier. Er sagt, wir sollen uns ihm beklagen. Und wir wissen, das Problem hat Jesus ein für alle Mal gelöst mit der Sünde. Römer 8, Vers 31 und 32. So wunderbare Verse. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht, sondern ihn für alle, für dich hingegeben hat. Wie wird er? Beklagen wir uns. All das Leid. Statt uns zu beklagen, sollten wir lieber singen. Sei still, mein Herz. Das kann dir geschehen zum Heil dir. Und was haben wir in diesen Versen gesehen? Was hat Jeremia getan? Er erinnert sich daran, wer. Und er kämpft dagegen, er denkt und denkt. Er kämpft dagegen, dass er eben Gott nicht aus der Brille der Umstände sieht, sondern dass er eben Gott sieht und daraus heraus seine Umstände richtig einordnet und richtig. Und wie schon gesagt, die Hoffnung ist nicht in unseren Umständen. All das, was Jeremia gerade gesagt hat, das Bild ist immer noch Zerstörung, Elend. Und all das ist noch da, aber er fängt eben an, Gott zu sehen und indem er Gott richtet, dass wir lernen. Auch wenn wir leiden, wenn du leidest, wenn alles schmerzvoll ist, wenn du nur noch Finsternis siehst, dann pass auf, dass dir deine Umstände nicht Lügen diktieren über das, wer Gott ist. Und sag dir die Wahrheit, predige dir selbst die Wahrheit, erinnere dich daran, wer Gott ist. Du Hoffnung finden, da musst du Gott in dein ihn erkennen. Ja, du brauchst dies praktisch, du musst wissen, wer Gott ist. Er allein bringt Wahre im Leid. Er ist was? Finsternis, alles elendig. Dann lerne von zwei Fackeln, den haben. Bringe es, klage vor, drücke deinen Schmerz aus, halte es zurück. Gott weiß es. Das zweite ist, bringe Gott in deine Dunkelheit. Bleib nicht beim Klagen, sondern erinnere dich daran, wer Gott ist. Er ist treu, er hält, was er verspricht. Er ist barmherzig. Ist Leiden einfach? Schon gesagt, das ist nicht Gottes Freude. Aber im Leiden, so lange an die Wahrheit erinnern, wo wir Hoffnung, die Wahrheit immer wieder vorsagen, so wie es in einem Lied heißt, ich werde singen, bis mein Herz glaubt. Immer wieder sagen, es ist in Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen. Lass uns, Herr, wir sind auch erschrocken über diese Worte, die du hast aufschreiben lassen, zu sehen, sehr Jeremia, der dir treu war, gelitten hat, durch was für ein Elend er gehen muss. Aber er hat es dir gesagt und wir wollen auch von ihm lernen, auch uns in Worte zu fassen, aber wir wollen auch lernen, gleichzeitig dich mehr zu erkennen, wer du bist. Wir wollen auch verstehen, dass du in allem. Erlehre uns das. Verändere durch deine Gnade und hab Dank, dass du ein Gott bist. Amen.